Ja, schön, dass ihr da seid. Nach der Feier gestern, sicherlich im Familienkreis, sicherlich irgendwo eingeladen. Wir haben die Gelegenheit, miteinander tatsächlich nachzudenken über Bibeltexten, über dem, was Gott verheißen hat für das Kommen seines Messias, muss man, denke ich, zunächst einmal sagen. Das mit dem Sohn, das ergibt sich dann tatsächlich aus manchen Predigttexten, aus manchen Prophetentexten. Und gerade auch das Lied, was wir eben gesungen haben, ist ja aufgenommen oder gedichtet worden anhand von Prophetentexten, Jesaja, Zacharja, aber eben auch der heutige Micha 5. Das heißt, die Christenheit hat versucht zu finden, herauszufinden, was Gott in den Propheten gesagt hat über das Kommen des Messias, über das Kommen seines Gesalbten, über das Kommen seines Sohnes. Das, was wir heute für selbstverständlich halten, das, was für uns natürlich so ist, ist für die erste Christenheit und dann für die Juden vor den Christen ganz ungewöhnlich zu denken, zu glauben, zu verstehen. Und auch bei Micha 5, der Predigttext heute, da habe ich mir beim Vorbereiten auch gedacht, wer konnte damals das so einordnen, so wie wir das heute einordnen, so selbstverständlich einordnen. Wer das mit den Ohren der damaligen Zeit gehört hat, wird sicherlich manches sehr unverständlich und merkwürdig finden. Ich lese mal mit euch den Micha 5, die Verse 1 bis 4. Aber lest gerne mal zu Hause auch Micha 4, das heißt die Vorbereitung hin zu diesem Prophetenwort, zum Kommen. Dort steht etwas von dem Hirtentor, der bei Jerusalem, also bei Bethlehem in der Nähe von Jerusalem steht und besonders im Prophetentext dann erwähnt wird. Also es ist schon etwas Besonderes, sich mal Prophetentexte anzuschauen. Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Sein Ursprung ist von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren aus den Kindern Israels. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Dieser wird der Friede sein. Mir geht es so, vielleicht geht es euch auch so. Bei mir leuchten eine ganze Menge oder klingeln eine ganze Menge Glöckchen, wenn man diese Texte liest. Es gibt ja so ein Spiel, da bekommt man ein paar Stichworte in die Hand gedrückt und sagt, so, jetzt mach mal, nicht 5 Minuten oder 5 Sekunden hast du Zeit nachzudenken, jetzt mach mal einen Satz davon. Alleine die Stichworte, die in diesem Text sind, was für einen Satz würdest du daraus machen? Herrscher Israels, Bethlehem, gering, Kraft Gottes, Frieden, Erwählung, Rückkehr Israels vor Zeiten, Ewigkeit. Was für einen Satz würden wir aus diesem Text machen, aus den Stichworten, die hier alleine drinstehen? Das zusammenzufügen, das würde uns schwerfallen. Mir jedenfalls ist es so gegangen. Und die Stichworte, die hier erwähnt werden, also das heißt die Glocken, die angefangen werden zu klingen oder die angeschlagen werden in so einem Text, das ist schon etwas Besonderes. Bethlehem Ephrata. Ephrata heißt die Fruchtbare, die Grüne. Also das heißt, da sind tatsächlich die Hirtenfelder um Jerusalem sowieso, also sind ja nur 7,5 Kilometer bis Jerusalem, aber um Bethlehem hin herum. Es ist eine grüne Ebene, geeignet für Hirten, für Herden, die geweidet werden soll. Deswegen auch in Micha 4, Vers 8, dieser Hirtenturm oder Herdenturm, das muss wohl eine Erhöhung gewesen sein, auf denen sich häufig dann die Hirten niedergesetzt haben, um ihre großen Herden in diesem etwas größeren Tal zu weiden bzw. dann zu bewachen und zu sehen, was da passiert. Das heißt, das ist eine Ecke, wo man tatsächlich gut und sicher und bewahrt seine Hirten und seine Herden hinschicken kann. Wir hatten gestern im Predigtext gehört oder habe ich deutlich gemacht, dass das mit den Hirten ja sehr zwiegespalten oder zweiteilig ist. Auf der einen Seite werden sie gebraucht, denn um Jerusalem, nicht der Tempel, der muss seine Opferfeste haben, gerade zu Passa, wenn viele Pilger kommen, muss eine ganze Menge an Opfertieren zur Verfügung stehen. Das heißt, man hat gesagt, vor allen Dingen um Jerusalem herum, bis zum Migdal Eder, also das heißt, bis zu dem Turm, zu dieser Erhöhung bei Bethlehem, da werden die Tiere vor allem und nur für die Opferfeste am Tempel gebraucht. Das war eine Festlegung, die damals so getroffen wurde, die ja auch sinnvoll ist. Denn die Pilger kommen natürlich nach Jerusalem und sind von wer weiß woher, aus Griechenland oder Ägypten oder was weiß ich wo, am Anreisen und brauchen jetzt mit ihrem Geld vor Ort irgendwelche Tiere, die sie eben für das Passa kaufen können. Und da ist es nicht sehr sinnvoll, dann nochmal hunderte von Kilometern irgendwo hinzugehen, sondern dann sollten natürlich vor Ort diese Tiere sein. Und das ist diese Gegend. Und auf der anderen Seite war es für die frommen Rabbiner eine Anfechtung. Hirten wurden dann zu einer gewissen Zeit nicht mehr als vollwertige Zeugen vor Gericht betrachtet. Für die ist sowieso Fünfe immer mal wieder gerade. Die lassen ihre Herden mal auf dem Nachbargrundstück weiden und tun so, als ob sie nie davon gesehen und gehört hätten. Ihr Wort galt nicht. Und später gab es ein geflügeltes Wort, Diebe, Hirten, Gewalttäter. Das war in einem Atemzug genannt. Da sind die Hirten sozusagen dann tatsächlich sowas wie Zöllner und Sünder mit Hirten. Warum vertraut Gott sein Wort, die frohe Botschaft zu Weihnachten, diesen Leuten an? Diesen Leuten, die ja doch sehr schillernde Persönlichkeiten sind. Auf der einen Seite werden sie gebraucht, auf der anderen Seite sind sie... Auf der einen Seite wird gesagt, das ist das heilige Land, das heißt, da sind die Tiere, die für den heiligen Opferdienst fertig gemacht und bereitet werden und die soll man nehmen. Auf der anderen Seite, das hatte ich auch gestern genannt, wird gesagt, ein frommer Jude kauft weder Wolle noch Milch noch Böckchen von einem Hirten direkt, denn man weiß nicht, ob er sie gestohlen hat, und zwar vom Nachbarn oder von wem auch immer. Das heißt, ein Frommer kauft nicht direkt bei einem Hirten. Was für eine merkwürdige Zwiegespaltenheit an dieser Stelle. Derjenige, der verachtet ist. Wenn man mal anfängt zu überlegen, wer Hirten sind, versteht diesen Predigttext durchaus. Bethlehem Ephrata, wirklich, du bist die Geringste. Du bist das Geringste, aber aus dir soll mir kommen. Es scheint etwas zu sein, was zutiefst dem Wesen unseres Gottes entspricht. Das Erwählen des Geringsten. Und es ist ja tatsächlich so, in Bethlehem ist die eine der geringen Sippen von Juda. Juda ist sowieso nicht sehr groß, wenn man sich das mal kartenmäßig anschaut. Sowieso mit Ephraim, Manasse kann es nicht das Wasser reichen. Ist sowieso eine sehr kleine Geschichte und dann noch eine sehr kleine Sippe. Wenn man sich mal die Listen anschaut, sowohl in Josua 5, als das Land erobert wird, als auch in Nehemia 7 und 10, wo die Listen stehen der Leute, die zurückkommen, Bethlehem wird zwar erwähnt, an einer Stelle werden sogar die Menschen, also die Menge der Leute erwähnt, die dahin zurückkommen, verglichen mit dem, was da in anderen Sippen steht. Es ist wirklich nicht das Größte. Es ist eine kleine Sippe. Sie wird erwähnt, jawohl, es ist eine jüdische Sippe. aber das ist wirklich nicht sehr viel. Aber es ist die Sippe des Königs David. Des Königs, der Vorbild ist für alles, was König heißt in Israel. Und wenn man sich das Leben und mal die Stellung von David anschaut in seiner Familie, David ist derjenige, den sein Vater Isai gar nicht herbeiholt, als der Prophet und Richter Samuel kommt und einen seiner Söhne von Isai, einen der Söhne, auswählen wird. Den holt er gar nicht her. Der eine, der groß ist und stattlich und schon eine Rüstung hat. Und all diese Dinge, all diese Leute werden vor den Samuel gestellt und Samuel hört bei Gott, nein, der ist es nicht und nein, der ist es nicht und nein, der ist es nicht. Und er selber hat den einen, aber der wird es doch jetzt sein, nein, der ist es nicht. Und dann sind alle Söhne, die da stehen, vorbei und er fragt den Isai, ja, sind das denn alle deine Söhne, die du hast? Nein, den Kleinen, der ist noch auf dem Feld, aber der ist klein und der ist ein bisschen schmächtig. Er sieht zwar hübsch aus, gebräunte Haut, aber den kann man nicht nehmen zum König. Ausgerechnet der wird König. Es scheint etwas zu sein, was zutiefst unseren Gott, das heißt den Gott, den die Bibel beschreibt, ausmacht. Die Erwählung des Geringen. Bethlehem Ephrathu, du Fruchtbare, der du die Geringste bist. Und alle Juden würden sagen, ja, das stimmt, ist nicht viel los da. Aus dir soll mir kommen. Als David als König dann später Jerusalem einnimmt, macht er immer noch nicht Bethlehem zu seiner Hauptstadt, sondern sofort ist es Jerusalem. Bethlehem wird unter David tatsächlich endgültig Vorstadt, Vorort. Er macht seine eigene Geburtsstadt, da wo sein Vater und sein Großvater ansässig waren, nicht zur Hauptstadt. Die Erwählung des Geringen. Es hat sicherlich geistliche Hintergründe, auch einen geistlichen Hintergrund, dass gerade das Königstum in Israel, das heißt die Leute, die sich auf die Hauptstadt, auf Jerusalem ausrichten, nicht unbedingt die geistlichsten Leute sind. Salomo, der König, der Sohn Davids, holt nach Jerusalem alles, was irgendwie Götter und Götzen ist. Und baut für sie alle Altäre, das heißt Jerusalem, das, was die Könige machen, schon mit dem Sohn Davids, ist nicht das, was Gott will. Bethlehem Ephrata heißt sozusagen, das, was Großes in Israel, hat Israel verführt, ist von mir weggegangen, ist abgewichen. Ich will neu anfangen, ich will mit dem Schwachen anfangen. Ich will mich dem Schwachen neu offenbaren und mit dem Schwachen neu Geschichte schreiben. Das soll man an dieser Stelle mithören. Das, was die Könige angefangen mit deinem Sohn David, das, was die Könige in Jerusalem gemacht haben, hat euch ins Verderben geführt. Im Propheten Micha hört man das raus, da sind die Assyrer kurz, das heißt, er ist ja im etwa so 700, 750, 720 vor Jesus hat er prophezeit und gelebt. Da sind die Assyrer im Anrollen, das heißt, diese ganze Geschichte mit den Assyrern und dem assyrischen Exil und dass das Nordreich weggeführt wird und Jerusalem als kleines Burggebilde stehen bleibt, drumherum ist alles kaputt. Das schwingt an dieser Stelle sicherlich mit. Die Könige Israels und Judäas sind diejenigen, die es so weit haben kommen lassen. Das heißt, wenn der Prophet sagt, Gott will neu anfangen, und zwar mit Bethlehem Ephrata, ist das ein Neuanfang, neues Testament. Es fängt etwas Neues an. Wenn man sich diesen Text mal weiter anschaut, die Erwählung des Schwachen, das finden wir in der Weihnachtsgeschichte zutiefst wieder. Gott wird ganz gering und er legt seinen Sohn in eine Krippe. Gott wird ganz gering. Paulus staunt darüber und schreibt das ja in seinen Briefen, ganz besonders an die Gemeinde in Philippi. alle seine Herrlichkeit lässt er im Himmel und kommt auf diese Erde und lässt seinen Sohn hineinlegen in eine Krippe. Ich habe gestern gesagt, ich würde, wenn ich das müsste, die Krippe erstmal mit Domestos desinfizieren. Ich würde in das Gesabber von Kuh und Ochs meine Söhne oder Töchter nicht hineinlegen. Ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht, wie du es machen würdest. Warum tut Gott so etwas? Er erwählt das Geringe. Er macht uns deutlich, dass er sich nicht schämt, bei den Geringen, bei den Leuten, die verachtet sind, anzuklopfen. Und er offenbart sich zuerst den Leuten, dessen Wort in Israel nichts gilt. Die so, naja, man weiß nicht genau. Nicht? Kann sein, dass du einen guten Hirten erwischt, kann sein, dass du ein Schlitzohr erwischt. Na, sei man vorsichtig mit Hirten. Gott offenbart sich den Leuten, wo wir schon sagen, halte ich mal zurück, nimm mal lieber jemand anders. Wenn du eine Vertrauensperson brauchst, nimm keinen Hirten, nimm jemand anders. Das ist das, was wir sagen dürfen, was wir verkündigen sollen den Menschen, die mit Weihnachten heute nichts mehr anzufangen wissen. Es hat vor kurzem jemand im Fernsehen gesagt, jede Religion sollte ihr Weihnachten haben. Was für ein Weihnachten sollen andere Religionen denn haben? Was meint so ein Mensch, wenn er so eine Aussage hat? Jede Religion sollte sein Weihnachten haben. Ist das das Süßliche, was wir zu Weihnachten drumherum duften? Ist es das, dass wir irgendwelche Häuser im Schnee bauen und dann irgendein alkoholisches Glühweingetränk da verteilen? Was soll das heißen? Jede Religion soll ihr Weihnachten haben. Ist es das Heimelige, dass man Familie und Kinder ehrt? Ich hatte das gestern etwas spitz gesagt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir feiern, dass ein Kind geboren ist. 100 Kilometer auf dem Eselsritt, es hätte sterben können. Wir freuen uns, dass das Kind geboren ist, dass es gesund ist. Also Familienfeier. Weihnachten ist doch mehr als nur eine Familienfeier. Das Kind ist geboren, ist gesund geblieben, 100 Kilometer auf dem Esel. Das ist doch nicht der Inhalt von Weihnachten. Aber dass unser Gott ganz bewusst sich entscheidet, das Geringe, das, was vor der Welt nichts gilt, das zu nehmen. Und der David, es wird so sehr ironisch oder sehr schmunzelnd berichtet, als er von Saul dann die Rüstung bekommt und Saul nicht genau weiß, was soll er von diesem kleinen Zwerg da halten. Wirst du wenigstens meine Rüstung nehmen? Und er versucht, sie anzuziehen und sie schlottert an ihm rum und er kann kaum gehen damit und sein großes Schwert von Saul kriegt er nicht gehoben und all diese Dinge. Es ist ja eine Komik, die da drin sitzt. Und dann legt er das alles zur Seite und sagt, ich komme im Namen des Herrn, nimmt einen Stein und die Sache ist erledigt. Mit dem Vertrauen auf Gott, dass Gott handelt, kann man Riesen bezwingen. Das macht uns Gott damit deutlich. Nicht das goldene Schwert, nicht die große Rüstung, nicht ein stattlicher König. Es ist derjenige, auch wenn er ganz winzig ist, wenn er im Namen Gottes den Stein, den kleinen Kiesel in die Hand nimmt, dann kann das Ding genau treffen. Es ist das Vertrauen. Es ist, dass ich dem Herrn vertraue, Herr, du wirst das, was ich habe, und ich bin nicht groß und ich bin nicht kräftig und ich habe nur den Stein und die Schleuder, aber du wirst es lenken. Und mit dem mache ich mich auf, dem nächsten Riesen Paroli zu bieten. Das Vertrauen, es ist der Glaube. Feiern wir nicht im nächsten Jahr Reformationsjahr, Soli, die vier Soli von Luther, allein der Glaube, nicht die Werke, allein, dass ich dem Herrn vertraue, das wird mich führen, das wird mich zum Sieg bringen. Eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ein Wesenszug Gottes. Und es beginnt eigentlich mit der Berufung des David. Es beginnt eigentlich mit der Berufung Israels. Und wenn man sich die Propheten Hesekiel 34, 36 einmal anschaut, wo Gott zu der Erwählung Israels steht und sagt, ich werde euch zurückführen, aber nicht, weil ihr so wichtig und so gut und so geistlich seid, sondern um meines Namens willen, denn ich will, dass an eurem Leben abgelesen wird, dass ich als Gott existiere. An der Kleinheit von Israel, bis heute 6 Millionen, viel mehr sind es nicht. Dass Israel bis heute existiert und die Babylonier, das Riesenvolk, man hat die Hauptstadt ausgegraben, ja, aber das Volk ist weg. Die Karthager, die den Römern Paroli geboten haben, Karthago ist ein, wo sind die Karthager? Ist ein Trümmerhaufen. Israel, was viel kleiner ist, viel weniger Macht hatte, nicht diese großen Schiffsflotten hatte wie Karthago, sie sind wieder zurück in Israel. Sie sind wieder zurück in ihrem Lande. Sie leben. An der Erwählung des Geringen. Wer Hesekiel 34 und 36 liest, an dem, was Gott im Propheten schreibt, wird deutlich, daran soll die Welt erkennen, dass ich bin. Dass ich da bin, dass ich existiere. Das mache ich nicht, weil ihr so heilig seid oder weil ihr so groß seid oder weil ihr so wichtig seid, aber ihr seid mir wichtig. Das ist ein Wesenszug unseres Gottes, das dürfen wir verkünden. Gott erbarmt sich des Geringen. Paulus hat dasselbe erlebt an seinem eigenen Leibe. Junger Theologiestudent, Eiferer für den Herrn, viele Christen ans Messer geliefert und dann wird er selber Christ. Und sowohl die Christen sind ihm gegenüber misstrauisch, als auch die Juden, die zu Recht sagen, na, das ist ein Fahnenflüchtiger, der hat unseren Gott verleugnet. Der ist ja gar kein richtiger Jude mehr. Jemand, der mit dem, wie Gott ihn führt, plötzlich zwischen beide Lager gerät, die Christen, die ihn zunächst nicht mal aufnehmen, und die Juden, die ihm nach dem Leben trachten. Und die Korinther, die ihm dann auch ins Stammbuch schreiben, du bist ja auch so ein kleiner Wurzelzwerg und hast dann noch große Schmerzen, wenn du läufst oder gehst oder hast ein kaputtes Auge oder was auch immer da gewesen ist. Und sie sich lustig machen über ihn. Du kommst mit großen Worten, aber wenn du da bist, bist du ja nicht mal so hoch. Und Gott beruft ihn zum Heidenapostel und in seinen Briefen denkt er über dieses Wesens, über diesen Wesenszug Gottes nach. Mein Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und er nimmt sich das zur Ehre, dass man ihn erkennt, weil er in den Schwachen wirkt und durch die Schwachheit diese Welt verändert. Man würde sich als 12 Apostel auch andere Leute wählen. Wenn Firma Siemens oder Mannesmann oder so sich 12 Manager suchen dürfte, sie würden solche Leute nicht nehmen. Schon bei der Frage des Dialektes, wenn zu viel Dialekt gesprochen wird, das geht nicht. In der Öffentlichkeit können Sie so nicht reden. Versuchen Sie das bitte abzutrainieren oder wir können Sie nicht nehmen. Das geht ruckzuck. Dialekt, zu viel Dialekt geht nicht. Alleine das. Und man kennt die Leute, man erkennt sie an ihrem galiläischen Dialekt. Du bist doch auch einer aus Galiläa, du sprichst doch so. Schon das wäre die erste Aussortierung. Gott wählt sich Leute aus, die andere an anderen Stellen aussortiert haben und verändert die Welt. Weil er mit ihnen ist und weil sie ihr Leben ihm anvertrauen. Nicht in eigener Stärke, sondern in seiner Herrlichkeit und in seiner Kraft. Und wenn man daraufhin diesen Prophetentext aus Micha sich nochmal anschaut, er wird in der Kraft Gottes wandeln. Dann leuchten tatsächlich diese Lampen auf oder es fangen diese Glocken an zu klingen. Das ist genau das, was Gott vorhat. Wir sollen in seiner Kraft wandeln und nicht mit unserer Kraft. Es geht nicht darum, dass ich groß herauskomme, sondern dass ich auf ihn verweise. Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und danach wird der Sinn meines Lebens gemessen werden, ob ich zum Lobe seiner Herrlichkeit getaugt habe oder nicht. Oder ob ich mit meiner Person oder meinen Vorlieben oder meinen Macken Gott immer im Weg gestanden bin. Bevor man Gott gesehen hat, hat man immer dich gesehen und dann, der doch nicht. Bin ich so einer, der Gottes Herrlichkeit im Wege steht? Bin ich jemand, der wie David sagt, ich brauche diese goldene Rüstung oder was er da von seinem König in die Hand gedrückt bekommen hat, ich brauche das alles nicht, mir reicht ein Steinchen aus und eine Schleuder und dann kann ich im Namen des Herrn alles bewegen. In der Kraft des Herrn, er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn. Und sie und Israel wird sicher wohnen. Mir leuchtet bei dem, was ich politisch in Israel sehe, immer Psalm 23 auf. Der du mir voll einschenkst im Angesicht meiner Feinde. Das ist ein Wort, was sich an der Geschichte Israels immer wieder bewahrheitet. Er schenkt Israel voll ein im Angesicht und im Ärger seiner Feinde. Und Israel blüht und die Feinde ärgern sich. Es ist ein Prophetenwort in den Psalmen, um deutlich zu machen, was Gott durch Israel tun will und deutlich. Er will sich selber verherrlicht sehen. Du Bethlehem Ephrata, der du die geringste bist unter den Ortschaften Judas. Ja, manchmal hat man von sich selber auch den Eindruck, Herr, wer bin ich eigentlich, dass ich zu dir gehöre, dass dein Wort zu mir gekommen ist, dass du mich angesprochen hast. Wer bin ich eigentlich, dass ich bei dir wertgeachtet bin? Es ist tatsächlich das, dass wir so, wie wir sind, zu Gott kommen dürfen. Die Hirten haben es verstanden. Wir sind die Ersten, denen Gott sich offenbart und sein Wort uns anvertraut, obwohl den Menschen gegenüber unser Wort eigentlich nicht viel gilt. Aber er möchte, dass wir ihn verkünden. Und sie gingen hinaus in alle Ortschaften und verkündigten. Es ist hochinteressant, wie Gott sein Reich schreibt, mit seiner Art und Weise und mit seiner Schrift. Drei Punkte noch zum Schluss. Wenn man sich den Predigttext nochmal anschaut. Sein Ursprung ist von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit. Ich habe mir gedacht, wer von den Israelis, die das zur Zeit des Micha hören, wird verstanden haben, um was es da geht. Sein Ursprung ist von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Wir können es verstehen, weil wir Paulus vielleicht im Römer- oder Galaterbrief gelesen haben, wo er darüber nachdenkt, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der aus dem Himmel kommt, der Mitschöpfer ist, der muss vor der Schöpfung sein. Er muss vor der Schöpfung von Ewigkeit zu Ewigkeit her sein. Wir können es verstehen, weil wir das Nachdenken des Paulus schon kennen. Aber wer hat das verstanden zur Zeit des Micha? Dass der da in Bethlehem geboren werden soll, vor aller Ewigkeit ist? Wie soll das ein Prophet erklären? Micha, was willst du uns da verkünden? Wir verstehen das nicht. Noch als der Prophet Jesaja gelesen wird von dem Mann, der aus Äthiopien kommt und sich eine Buchrolle Jesaja kauft und Philippus, der Apostel, zu ihm gesandt wird und der Mann die Buchrolle liest und sagt, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Ich verstehe das nicht. So wird es wahrscheinlich mit dem Propheten Micha ähnlich gegangen sein zur damaligen Zeit. Wir können es nachvollziehen, weil wir Jesus kennen. weil wir das, was geworden ist, kennen, einordnen können. Der Messias, der in der Kraft des Herrn kommt. Auferstehung ist tatsächlich etwas, was nicht aus menschlicher Kraft kommen kann. Wir können das einordnen und sagen, ja, an der Stelle ist der Messias für uns gestorben und die Kraft Gottes hat sich bewahrheitet in dem, dass er auferstanden ist. Das kann sonst niemand. Das dürfen wir weitersagen und verkünden. Er steht groß da bis an die Enden der Erde. Da höre ich schon den Apostel Paulus, der als Heidenapostel berufen wird. Zur Zeit des Propheten Micha, unverständlich, nicht einzusortieren, aber ein Prophetenwort, das später sich dann erfüllt. Jesaja 49 nimmt es natürlich auf, wenn in Vers 6 steht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur für Israel. In den vier Gottesknechtsliedern im Propheten Jesaja, dieser Vers, es ist zu wenig, dass du nur Knecht bist für Israel. Da hören wir schon raus, dass Gott vorhat, die Menschen und die Völker der Welt mit hineinzuberufen in seine Herrlichkeit und in seine Heiligkeit. Zum Schluss, es wird Frieden sein. Ich habe mal geschaut, im Hebräischen steht da das Wort Haya. Der Gottesname Jehi Asher Jehi, ich bin der ich bin, Yahweh, wird abgeleitet von diesem Verb. Er wird Friede sein, kann man übersetzen, ich bin Friede. Und damit hat das eine Konsequenz oder eine Parallele zu den Ich Bin-Worten Jesu. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin der Weinstock, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der Friede. Eine Parallele zum Gottesnamen Yahweh, ich bin der ich bin. Er ist der Friede, ich bin der Friede. Ein Ich Bin-Wort Jesu, was im Alten Testament steht. Hochinteressant. Er wird der Friede sein. Ihr wisst, dass diese Verbform im Hebräischen, es gibt ja nur zwei Verbformen, das Narrativ, wo man am Lagerfeuer erzählt und das andere, was dann für alle anderen Formen gilt, für unsere Empfindung des Grammatikalischen völlig unmöglich. Futur, Gegenwart, Vergangenheit, alles in einer Verbform, ja wie soll man dann reden? Das kann doch gar nicht. Für den Israeliten ist das selbstverständlich. Entweder man erzählt etwas am Lagerfeuer, das ist ganz wichtig, und die andere Verbform für alles andere. Es ist nur wichtig, ob man etwas tut oder etwas intensiv tut. Das ist eine besondere Verbform nochmal. Wir empfinden das völlig unmöglich. Für den Hebräer ist das natürlich und selbstverständlich. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich war, der ich war. Alles dieselbe Verbform und die steht hier. Er wird der Friede sein. Er ist der Friede. Er war der Friede. Ein Ich Bin-Wort Jesu im Alten Testament. Jesus, der Friedefürst. Jesus, der Friedefürst. Lasst uns miteinander beten. Prophetentexte sind dazu angetan, dass man in die Anbetung hineingeführt wird. Dass man staunend vor dem steht, was Gott da tut und getan hat. Und dass man im Nachdenken tatsächlich versteht, wie Gott vorhat, sein Reich zu bauen. Lasst uns miteinander ihn preisen und ihn anbeten. Ich schließe dann das Gebet ab.